Navi on Air, Episode 90, Outdoor Navigation.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr.
So schaut es aus, ja. Und wir haben uns da gar nicht mal so viel Zeit gelassen, weil es gibt ja einige spannende Neuheiten. Und ich würde sagen, aus diesen Neuheiten basteln wir dann gleich ein Hauptthema.
Ja, als erste Neuheit steht eine Smartwatch von Garmin auf dem Programm, die Instinct 3.
Richtig, also Instinct-Reihe gehört ja für mich eigentlich zu den meist unterschätzten Geräten von Garmin. Also die hat einen gigantischen Funktionsumfang und kann eigentlich alles, was die Phoenix, also das Topmodell, auch kann, außer der Kartennavigation.
Und in welchem Bereich preislich liegen die Instinct 3 Modelle?
Also da hat Garmin wie in bei den letzten Vorstellungen leider auch mal richtig eine Schippe draufgelegt. Also du bist da mit, glaube ich, 350, 400 € mindestens dabei.
Also immer noch sehr viel. Was kann man denn von einer Instinct 3 erwarten? Im Vergleich zur Phoenix, beziehungsweise was ist noch der große Unterschied? Neu muss man ja sagen für unsere Hörer bei der Instinct 3 jetzt ist das AMOLED-Display.
Was du haben kannst, nicht musst. Du kannst auch weiterhin das Stromspar-MIP-Display haben.
Und was gibt es sonst noch Neues?
Das ist im Wesentlichen schon die große Neuheit. Es gibt natürlich einige neue Funktionen. Interner Speicher fand ich ziemlich spannend, weil da ohne Kartennavigation braucht ihr eigentlich nicht viel Speicher. Und der ist dann mal zwischen der MIP-Variante mit 128 Megabyte Speicher auf 4 GB Speicher bei der AMOLED-Version explodiert. Also da frage ich mich wirklich, was macht man mit dem Speicher, wenn man keine Karten draufpacken kann und keine Musik?
Ja, das ist eine gute Frage, aber Speicher kann man eigentlich nie genug haben und 4 GB klingt ja eigentlich winzig, wenn man sich ein Smartphone anschaut, wo eigentlich inzwischen weniger als 128 GB, damit braucht man nicht mehr anzutreten. Aber was ist jetzt eigentlich deine Einschätzung zur Instinct 3? Lohnt sich das jetzt, die neue zu nehmen und bringt die auch jetzt was für die Fahrradnavigation?
Also für die Navigation, wie gesagt, sie kann keine Karte, du hast nur diese Brotkrumenlinie. Aber ich finde es extrem spannend, die Kombination Instinct 3 als tägliche Smartwatch zu nutzen. Du kannst auch voll deine Radtrainings und Lauf und Schwimmen alles aufzeichnen. Und hast sozusagen alles auf dieser Garmin-Uhr und in Garmin Connect. Und für die Navigation am Fahrrad, da nimmst du entweder das Smartphone oder einen Hammerhead Karoo oder einen Wahoo oder was auch immer. Da bist du dann ja frei, weil die Daten werden auf der Instinct aufgezeichnet und landen so in Garmin Connect.
Also Sensoren kann die Instinct 3 jede Menge.
Alles ankoppeln, was du dir nur vorstellen kannst.
Für mich ist eine auch kleine Smartwatch interessant, wenn sie wenn sie die Kartendarstellung von meinem Smartphone abbilden kann, sozusagen als zweites Display ein kleiner Kartenausschnitt auf der Uhr. Das ist mit der Instinct 3 ja so nicht möglich.
Grundsätzlich nicht. Ich weiß nicht, ob die Komoot-Integration auf die Uhr kommt. Also gerade bei der AMOLED-Version könnte das echt spannend werden.
Gut, aber eigentlich lass uns nicht auf der Instinct 3 sozusagen so lange verweilen. Du merkst, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so daran interessiert, sondern lass uns mal auf die anderen Uhren gehen. Die Polar hat auch ein größeres Update.
Genau, die gehen jetzt auf Software Release 3.0, zumindest für die Polar Grid X2 und V3. Und da geht es um POIs, wurden danach gerüstet. Wobei alles, was ich hier sage, kenne ich auch nur aus der Pressemitteilung, weil ich hatte schon ewig lang keine Polar mehr am Handgelenk.
Ja, damit kenne ich mich auch nicht so aus, hat mich auch nie so richtig interessiert. Aber wenn wir jetzt von den Uhren weggehen zu unseren Geräten, die wir letztens vorgestellt haben, da gibt es ja noch etwas, was der Wahoo Ace jetzt kann.
Genau, also da kam jetzt dieses schon zum Start versprochene Update für Strava und du kannst dazu jetzt deine Live-Segmente auf das Gerät übertragen und kannst da also gegen die Uhrzeit anfahren und insofern hast du da jetzt diese ganzen Strava-Möglichkeiten.
Ein bisschen spoilern kann man an der Stelle jetzt schon, wer uns demnächst auf der CMT, also auf der Fahrrad- und Wanderreise in Stuttgart besucht, der kann vielleicht bei dir einen Wahoo Ace mal anschauen und wenn ich viel Glück habe, bei mir auch.
Okay, soll ich ihn also mal mitbringen?
Natürlich.
Gut, dann müsst ihr aber am Samstag kommen.
Ja. Ja, und dann spannende Nachrichten von Bosch, das finde ich richtig interessant. Battery Lock bei Bosch, das heißt, der Akku kann jetzt auch von der Ferne verriegelt werden, beziehungsweise wird gar nicht mehr aktiviert, wenn er nicht dem Nutzer zugeordnet werden kann. Also Diebe haben wenig Chancen.
Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, dieses Lock-Feature kennen wir ja schon von Bosch. Das heißt, in dem Moment, wenn du das Fahrrad ausschaltest, verriegelt sich der Motor elektronisch nur. Und du kannst ihn zum Beispiel mit einem Kiox-Display oder mit deiner App wieder freischalten. Der Dieb hat ja hoffentlich beides nicht. Und damit ist dann der Motor wertlos. Aber er kann eben noch die Akkus zu einem sehr guten Preis verkaufen. Und über diesen Battery Lock kann man eben jetzt auch die Akkus sperren. Und da war in der Pressemitteilung von Bosch ein bisschen ein komischer Punkt drinnen. Das heißt, okay, der Akku ist jetzt gesperrt. Und dann schreiben sie, wird ein gesperrter Akku in ein anderes E-Bike eingesetzt, deaktiviert er auch dessen Motorunterstützung und macht das gesamte E-Bike für den Dieb unbrauchbar. Also das verstehe ich jetzt nicht, ob dann nur der Akku nicht funktioniert und der Motor keinen Strom kriegt oder ob denn auch der Motor in dem Moment geblockt wird.
Ja, ich kann es mir so vorstellen, dass wenn ein System erkennt, dass ein gestohlener Akku eingebaut wird, dann ja, wird der Motor per Softwareinformation erstmal ja, stillgelegt. Das heißt, man kann nicht fahren, aber es kann ja nicht sein, dass er dann, wenn der Akku wieder ausgebaut wird und der Ursprungsakku wieder reinkommt, dass das ganze Gerät dann auf einmal quasi gesamte Zeit nicht mehr fährt, ja.
Genau. Also das glaube ich auch. In dem Moment, wenn man den geblockten Akku rausnimmt und tut wieder einen freien Akku rein,
Ja.
dann wird das Fahrrad wieder fahren. Also das glaube ich, dass das so ist. Aber der Text, den fand ich ein bisschen missverständlich geschrieben. Aber jetzt kommen wir zum großen Aber und dem Haken. Während Bosch Lock, E-Bike Lock, eben gratis für jedes Smart System Fahrer dabei ist, musst du für den Battery Lock dieses Flow Plus Abo für 40 Euro im Jahr haben. Und das finde ich irgendwie nicht ganz okay. Erstens einmal, warum ist das Fahrrad Lock gratis und der Battery Lock kostet Geld? Und warum muss man da überhaupt ein Abo machen? Weil ich meine, okay, die Entwicklung war zu machen oder ist zu machen, das ist in Ordnung. Von mir aus hätte man da auch eine Einmalgebühr für die Bestandsräder verlangen können. Und der ganz große Punkt ist, also Bosch möchte sozusagen die eigenen Fahrräder maximal unattraktiv für Diebe machen. Und jetzt ist dann so, naja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass der Akku gesperrt ist, ist extrem niedrig, weil kaum einer hat ja dieses Flow Plus Abo.
Das heißt, wir sind dann in einer ähnlichen Situation wie bei den Premium-Abos unserer großen Software-Anbieter wie Komoot und AutoActive. Vielleicht 10% haben dann Premium, aber eigentlich soll es ja ein Service sein, der komplett wirkt. Und ich kann mir vorstellen, irgendwann, wenn sich dieser Service-Gedanke, also wenn sich dieser Service-Gedanke durchsetzt, dass man quasi Fernwartung anbieten kann, dann wird Battery Lock wahrscheinlich auch in diesem Serviceangebot irgendwo mit drin sein.
Ja, das ist ja alles schön und gut, aber also irgendwie finde ich das jetzt nicht praktisch, weil das geht ja auch darum, die Diebe wissen dann auch, 10% haben nur diesen Battery Lock. Das heißt, 90% der geklauten Akkus kann ich gut verkaufen. Und damit klauen sie dir eben auch den Akku, selbst wenn du dieses Abo hast, weil man sieht es ja vorher nicht, dass der Akku blockiert ist. Und dann müssen sie ihn danach wegschmeißen, aber du hast trotzdem den Schaden. Also insofern finde ich sehr unglücklich gelöst von Bosch. Aber gut, sie müssen wahrscheinlich da in ihr Flow Plus Abo noch ein paar Benefits reinbringen.
Genau, also als Diebstahlschutz oder Prävention, denke ich, ist es auch nicht so wirklich toll geeignet. Ja, es gibt auch was Großes, Neues, nicht ganz so riesig Neues, aber ich sag mal, es hat jetzt auch eine USB-C-Buchse und ist aber auch gleichzeitig das größte Handheld von Garmin. Und wir sprechen vom.
Montana.
Ja, und du nennst es, es ist ein Update, ein Hardware-Update. Das klingt so, als wenn man da irgendwas innen drin austauscht, aber es ist schon ein neues Gerät. Und was ich interessant fand, reagiert jetzt Garmin auf die EU-Richtlinie, dass man alle Geräte jetzt mit einer USB-C-Schnittstelle ausrüsten muss. Das könnte ja dann nachher bedeuten, dass alle Geräte jetzt neu gemacht werden und dann die alten Geräte gar nicht mehr ja, so verkauft werden können. Aber so weit, glaube ich, sind wir noch nicht.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Also ich habe auch schon gehört, dass diese USB-C-Richtlinie nicht für Navigationsgeräte gelten würde, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Aber egal, also Fakt ist, aus dem Montana 700 wird jetzt ein Montana 710. Der hat statt der Micro-USB-Buchse eine USB-C-Buchse. Und der interne Speicher wurde von 16 auf 32 Gigabyte verdoppelt.
Ja, immerhin, aber das macht auch Sinn, weil das ist ja wirklich ein Kartengerät. Trotzdem denke ich mir, 32 GB bei OpenStreetMap-basierten Karten, das kann irgendwann ja auch noch zu wenig sein.
Ja, aber das finde ich beim Montana ja eh nicht schlimm, weil der hat ja noch sein MicroSD. Slot drinnen und insofern kannst du da für kleines Geld noch eine Speicherkarte reinpacken.
Und das ist mir auch aufgefallen. Der Montana ist einer der wenigen Geräte, der ja mit dieser MicroSD-Karte aufrüstbar ist, hoffentlich auch noch ziemlich lange. Und damit ist er ja wirklich ja, prädestiniert für Welttouren. Und diese Welttouren wird man, wenn man einen Montana hat, wahrscheinlich eher mit dem Motorrad oder mit dem Geländewagen machen als mit dem Fahrrad, oder?
Ja, gibt beide Varianten, die man da machen kann, aber du sprichst jetzt auf die City Navigator Karten der i-Modelle an, oder wie?
Nein, einfach auf die Größe dieses
Ach
Geräts.
so,
Verraten Sie doch
ja.
mal, wie groß das ist im Vergleich zu den anderen Garmin-Geräten und wie schwer das Ganze ist und wie alleine, wie viel Raum die Halterung einnimmt.
Also die Halterung ist wirklich ein richtiger Klotz. Das Gewicht habe ich jetzt gar nicht griffbereit. Ist 18 cm lang und 9 cm breit.
Und ich habe was von 400 Gramm im Gedächtnis, mit oder ohne Halterung. Also das ist schon eine ganze Menge.
Richtig. Und man muss jetzt wieder dazu sagen, Garmin hat wieder eine ordentliche Schippe draufgelegt bei der Preisempfehlung. Also während man den Montana 700 UVP noch für 600 € bekommen hat, muss man jetzt 700 hinlegen.
Und das ist der Montana 710. Es gibt noch ein paar Varianten.
Ja, genau. Wobei, die gibt es. Das ist einmal das 710i. Das I steht für InReach, also da ist das Satellitensystem mit integriert. Das kostet dich da 150 € Aufpreis, also da bist du dann bei 850. Und dann gibt es den 760i. Da muss ich mich im ersten ein bisschen dran gewöhnen, weil da erwarte ich eine Luxuslimousine aus München unter der Bezeichnung. Und da ist dann noch eine Kamera mit eingebaut und das Ganze für 950 €. Und jetzt halt dich fest, die Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixel.
Ist ja der Wahnsinn.
Sensationell.
Ja, ist es eigentlich noch State of the Art, so eine Kamera mit einem GPS-Gerät zu verkaufen? Wird das Wort genommen?
Keine Ahnung.
Denn wenn ich jetzt
Also.
sehe, Smartphones, da ist wirklich die Kamera inzwischen ein ganz wichtiges Merkmal. Mit so einer Kamera an Garmin kann man eigentlich nicht viel anfangen zusätzlich. Das Ding ist wieder am Lenker. Also ich denke mal, wer wirklich Fotos machen will mit seinem hochwertigen Smartphone, also der hat sein Gerät am Lenker, sein Montana, was auch immer, und greift dann zum Smartphone und macht dann damit die Bilder, oder?
Absolut, ja. Also ich verstehe diesen 760 überhaupt nicht. Diese Kamera ist uralt Technik. Das ist dasselbe Modul, was wir irgendwie schon vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, im Oregon hatten. Also den einzigen Vorteil, den sie bewerben können, ist, sie können natürlich die Fotos geotaggen, also referenzieren, wo es gemacht wurde, aber das macht ein Smartphone auch.
Ja.
Also, und insofern ist da bei dem Gerät eigentlich mein Tipp ganz, ganz einfach Basisgerät.
Ja, und wenn wir Glück haben, können wir so ein Basisgerät auf der CMT, also genau gesagt auf Fahrrad- und Erlebnis, Fahrrad- und Wanderreisen in Stuttgart sehen. Vielleicht kommt es von Garmin bei mir dieses Mal an.
Das wäre ja mal cool. Ich kann sonst meinen Montana 700 mitbringen. Ich glaube, von außen erkennt man da keinen Unterschied.
Nee, und man wird genau sehen, wie groß das Gerät ist. Es ist wirklich ein Riesending. Und das Pendant dazu, und damit sind wir quasi schon bei unserem Hauptthema Outdoor-Navigation 2025. Ja, das ist jetzt ein Gerät ohne Karte, aber mit Solar, quasi mit unendlicher Laufzeit. Wir reden jetzt über den Garmin e-trek Solar.
Sehr spannend. Ich hatte ihn noch nie in der Hand. Ich hoffe, dass ich den am Samstag auch mal anfassen darf.
Wenn
Bei
du
dir am
brav
Sch
bist, ja.
Ich bemühe mich, ja. Aber da ist natürlich die große Frage, der Sommer ist jetzt durch. Du hattest ihn ja, glaube ich, den ganzen Sommer. Wie gut ist er wirklich mit der Solarlaufzeit? Muss man ihn wirklich nicht mehr laden?
Na, also es ist so, das Tolle ist, er ist super verlässlich. Ich habe ihn in der Schublade, ich nehme ihn raus und ich habe noch nie erlebt, dass er leer war. Er lädt sich auf, natürlich muss man ihn ab und zu auch mal wieder an die Steckdose stecken, wenn zu wenig Licht da war, aber es ist schon ein tolles Gerät und man muss sich keine großen Gedanken machen, ob die Batterien leer sind. Das ist toll. Er hat eine ganz einfache Tracknavigation und er ist wirklich ja, simpel zu nutzen, wenn man ihn kennt. Sonst ist er mega komplex für Anfänger.
Ja, klar. Also das sollte man so 10 Jahre plus Garmin-Erfahrung auf dem Rücken haben, um damit umzugehen. Also ich kenne ja nur den klassischen Standard, E-Trax SE, genau so hieß er. Ja, es ist kein schlechtes Gerät. Das Display ist wahnsinnig gut ablesbar. Also es ist zwar nur schwarz-weiß, aber das ist wirklich extrem guter Kontrast und so. Also für den Anwendungsfall, wenn der passt, dann ist es mit Sicherheit ein gutes Gerät. Wobei vor kurzem hat sich jemand bei mir gemeldet und hatte da zwei Fragen. Vielleicht kannst du da weiterhelfen. Wenn sich das Gerät irgendwie mal aufhängen sollte oder sonstige Probleme gibt, hat man ja beim klassischen Outdoor-Garmin die Batterien rausgenommen, wieder eingesetzt, neu gestartet, alles war gut. Was mache ich jetzt bei diesem eTrex Solar mit dem fest eingebauten Akku?
Keine Ahnung. Ist mir noch nie passiert. Reset.
Spricht für die Systemstabilität von Garmin.
Ja, aber der Akkuwechsel ist natürlich schon eine Frage. Irgendwann ist jeder Akku mal hin. Und du hast dich, glaube ich, schon mehrfach damit befasst, wie man einen Akku überhaupt herausbekommen kann, wenn man an das Gerät kommt, wenn man es aufschrauben kann.
Ja, habe ich gemacht, aber bevor ich da drauf komme, noch eine kurze Anmerkung zu diesem Reset. Also ich denke, es wird so funktionieren wie bei eigentlich allen anderen Geräten auch. Lange auf die Power-Taste drücken, dann geht der schon in den Reset und lässt sich so wieder zum Leben erwecken.
Ich werde es mal ausprobieren, wo du sagst, wie früher. Früher war es das so, da gab es irgendwo ein Loch im Gehäuse, da steckte man einen Kugelschreiber rein und dann gab es ein Reset.
Ja, den gab es auch noch.
Nicht bei den Garmin-Geräten.
Nee, bei denen nicht, aber das waren diese ganzen Windows-CE-Kisten.
Ja.
Genau, aber wir wollten noch auf das Thema Akku und die Angst, dass der eingebaute Akku so wahnsinnig schnell die Leistung verliert und dann ausgetauscht werden muss oder eben ein neues Gerät her muss. Also grundsätzlich mal ein Lithium-Ionen-Akku hat eine gewisse Menge an Ladezyklen. Und jeder denkt jetzt natürlich an sein Handy, aber das wird halt normalerweise jede Nacht geladen. Also so ein Handy kriegt seine Ladezyklen deutlich schneller auf dem Buckel als so ein GPS-Gerät, was du vielleicht mal einmal die Woche, alle 2 Wochen lädst. Also bis der seine Anzahl an Ladezyklen zusammen hat, wo er altert, vergeht viel mehr Zeit als die 2 Jahre.
Das würde ich auch sagen.
Wenn er jetzt wirklich dann mal nach 4, 5 Jahren plus so knapp wird, dass es wirklich nicht mehr geht, kann man die Geräte auch teilweise aufschrauben, also einen GPS Map 67 ist es, glaube ich, gewesen, also der auch fest eingebauten Akku hat, den habe ich mal aufgeschraubt. Und wie sagt man so schön, für den versierten Bastler ist es also machbar. Die Frage ist nur, wo kriege ich den Ersatzakku her? Teilweise findet man da irgendwelche asiatischen Angebote auf eBay und Co. Ansonsten, ja gut, am Schluss sind das irgendwelche Standardakkus und da muss man mal gucken, ob man den vielleicht auch so kriegt. Also, wenn man wirklich nach so vielen Jahren noch mit dem Gerät arbeiten möchte und da ein versierter Bastler ist, dann kriegt man da schon was hin. Hinweis an der Stelle, also von Garmin braucht man da nach der Garantie keine Unterstützung mehr zu erwarten. Es gibt auch von Garmin keine Ersatzteile zu beziehen.
Ja, und ich glaube, dass man nicht unbedingt Angst haben muss, dass der Festakku eines Gerätes so schnell kaputt geht. Also da gebe ich ja auch wieder recht. Was eher passieren könnte, ist, dass man aus irgendeinem Grunde einen neuen Akku braucht. Aber da gibt es mit Sicherheit auch Spezialisten in der Szene, die einem da helfen. Und das, was mir jetzt mal passiert, ist nicht bei einem Garmin e-Trek Solar, sondern bei diesem Garmin Akkupack, ich weiß nicht, wie er heißt, den man eben unter einen e-Trek oder unter einen Edge schraubt.
Okay.
Und da, der hat auch lange Jahre gut gedient und der Akku klappte auch immer noch, aber er ließ sich auf einmal nicht mehr aufladen, beziehungsweise die Taste mit den LEDs hat auch noch funktioniert, aber ich konnte ihn nachher nicht mehr ausschalten und das Ding ist dann einfach ausgegangen. Also der hat sich nicht mehr quasi, hat sich noch laden lassen, aber ist dann permanent gelaufen und da frage ich jetzt mal irgendeinen Spezialisten, was man da machen kann, oder? Vielleicht weißt du ja was.
Nee, nimm die erste Lösung. Frag jemanden, der sich damit auskennt.
Okay, also nicht solche Elektronikleien wie wir. Okay, alles klar.
Genau.
Ja, vielleicht nur eine kurze Bemerkung zum eTrex Solar und zu dem eTrex SE. Ich finde bei dem klasse, wenn man sich auskennt und einen Track auf ein Gerät laden kann, dann kann man sich darauf verlassen, es wird dargestellt, man kann der Linie folgen. Und der eTrex Solar hat jetzt auch ein bisschen komfortabler als die früheren Geräte ja die Beziehung zur Garmin-App. Und das heißt, man kann es eben auch unterwegs per Bluetooth übertragen. Und er gibt eine Nachricht, wenn man den Track verlassen hat. Das ist eigentlich alles das, was ich so brauche, wenn ich unterwegs bin und will einer Tour folgen. Du hast eben gesagt, diese eTrex-Geräte richten sich an Expeditions Fetischisten, die jetzt ganz lange unterwegs sein wollen, möglichst wenig nachladen wollen, die auf eine riesig lange Akkulaufzeit legen. Und der kleine Bruder vom eTrex Solar, der eTrex SE, der hat ja noch die Möglichkeit, zwei Mignon-Batterien oder Akkus einzusetzen, also keinen Festakku. Das heißt, wer jetzt wirklich, das war früher auch eine große Zahl der Nutzer, ein Gerät haben möchte, was überall auf der Welt mit Mignon-Akkus betrieben werden kann, der sollte dann eben vielleicht auf den eTrex SE gehen.
Absolut, ja. Und man spart noch einiges an Geld. Gut. Jetzt haben wir ganz viel über Montana, eTrex, also Garmin-Geräte gesprochen. Gibt es denn noch Alternativen abseits von Garmin für Outdoor-Navi-Handgeräte?
Auf jeden Fall. Und da fallen uns natürlich die TUNAV-Geräte ein. Was sagst du? Ist das wirklich realistisch jetzt hier in Deutschland, diese Geräte zu kaufen, einzusetzen? Sie sind ja eigentlich so gut tauglich in der Hardware wie Garmin-Geräte.
Absolut. Also nachdem Garmin ja die Oregon-Reihe, also das kompaktere Touchscreen-Gerät, so still und heimlich beerdigt hat, ist für mich eigentlich der ja, Nachfolger oder die Alternative der TUNAV Cross. Und es gibt ja da noch das größere Modell, den Terra. Und die kleine Variante, den Rock, aber da für alle Interessenten wichtig, also die Software ist auf allen drei Geräten identisch, also du hast den gleichen Funktionsumfang und du kannst halt ein Gehäuse und Display quasi in S, M und L wählen.
Gibt es eigentlich Neuigkeiten von TUNAV in Sachen Hardware, wo es jetzt hingehen wird?
Nicht, dass ich da irgendwas schon mitgekriegt habe, aber ja, die sind natürlich deutlich kleiner als Garmin. Insofern müssen die ihre Entwicklungsressourcen da sparsam einsetzen. Und ich hatte zuletzt ja jetzt erst wieder mal einen TUNAV Terra im ausführlichen Test und der macht schon einen hervorragenden Eindruck. Und ich wüsste jetzt nicht, was man da schnell an Hardware erneuern müsste.
Unser Fazit wäre in dem Falle, wenn man ein Oregon-Fan ist, von Garmin nicht mehr bedient werden kann, dann greift man zu einem TUNAV-Gerät und je nach Größe gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann ist die Frage, wie sieht es eigentlich aus bei den TUNAV-Geräten mit den Karten?
Also da sind sie deutlich flexibler und ab Werk, sage ich mal, besser aufgestellt. Also du kriegst da ja Karten erstmal mitgeliefert. Du kannst dann noch zusätzliche Premium-Karten kaufen, also bis hin zu der legendären Swiss-Topo-Karte. Hast da also viele Möglichkeiten, auch unterwegs die Karte noch zu wechseln. Ist sehr gut ausgestattet in der Richtung.
Und welche Alternativen gibt es noch? Wir haben ja, wenn man mal in dein Portfolio reinschaut, jede Menge Handgeräte, die in den neuen Varianten eher auf den Rennlenkern oder Radsport orientiert sind, in den teureren Kategorien. Aber jetzt der Klassiker, der Wanderer, der eben ein Gerät hat, was er auch mal ans Fahrrad packen will, ist die Frage, ja, ist es noch zeitgemäß oder ist es auch schon quasi 80% Smartphone?
Ich bin da immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich robust, langlebig, dafür einfach gebaut, so ein Outdoor-Gerät. Auf der anderen Seite ist man sowohl von diesen Fahrrad-Radcomputern als auch von den Smartphones einfach einen gewissen Komfort gewohnt. Und leider kann ja keines der Geräte, was wir jetzt da erwähnt haben, zum Beispiel ein Rerouting einer geplanten Strecke, wenn man da von der Tour abkommt. Also, wenn man diesen Komfort haben will, dann landet man ganz schnell wieder bei Smartphone oder eben bei einem Radcomputer.
Also, das heißt, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte gerne ein Handgerät haben und das soll genauso gut sein auf dem Lenker mit allen möglichen, mit den wichtigsten Funktionen, auch Karte und Routing?
Also man kann dazu zum Beispiel einen Garmin Edge nehmen, wobei das ist grenzwertig, sage ich mal. Das ja kann man schon so hinbiegen, dass es funktioniert, ist jetzt nicht optimal. Ansonsten fällt mir eigentlich in der Liga nur noch von Sigma der ROX 12 ein. Der hat auch ein Wanderprofil drinnen und den kann man durchaus zum Wandern wirklich nutzen.
Ist das schon unser Fazit? Ich würde gerne unsere Besucher, nächster Spoiler, der CMT, fragen, was sie einsetzen und ja, ob sie sich überhaupt noch für in der Summe für Garmin oder für Handheld-Geräte interessieren.
Absolut berechtigte Frage. Ich meine, warum sollte man nicht komplett auf Smartphone setzen?
Ich kann sagen, ich bin sehr froh, noch Handgeräte zu haben, denn dieser eTrex Solar ist bei mir jetzt eigentlich häufiger am Rucksack zu finden, wenn ich irgendwo bin. Auch wenn ich mit dem Fahrrad mal unterwegs bin, habe dann einen Rucksack dabei. Ich habe also immer eigentlich zwei Geräte. Das Smartphone finde ich gut, wenn es relativ sicher in seiner Tasche verbleiben kann. Und dann Handgerät kann draußen sein, kann empfangen, kann aufzeichnen. Also diese Kombination ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig und auch ganz sicher.
Absolut, nur das Thema, ja, das sind halt doppelte Kosten. Also
Auf jeden
wir
Fall,
sind
ja.
in der glücklichen Lage, dass wir die Geräte da alle haben und wir können uns einen Wahoo oder einen Hammerhead auf den Lenker spannen und haben für die Wanderung noch ein GPS-Map in der Schublade oder können auch beides mitnehmen und so weiter. Aber würdest du jemanden empfehlen, für die Wanderungen einen GPS-Map zum Beispiel anzuschaffen und gleichzeitig noch einen Karoo fürs Fahrrad?
Das ist die gute alte Frage. Wer gerne fotografiert, der hat dann vielleicht auch mehrere Kameras und so weiter. Das heißt, je intensiver das Hobby ist, je spezieller die Sportarten sind, desto eher ist dann die Frage, welches Gerät kann es dann sein? Ich glaube schon, dass sich die Handgeräte als Zusatzgerät schon etablieren bei denjenigen, die es häufig nutzen, die es in extremen Witterungsbedingungen nutzen. Und die auch vor allen Dingen auf eine lange Akkulaufzeit Wert legen bei entsprechend langem Outdoor-Einsatz.
Genau. Gut. Das klingt doch schon mal nach einem sehr schönen Fazit. Und wir haben es eigentlich die ganze Zeit jetzt schon immer mal durchblicken lassen. Die Messesaison geht los. Und wenn ihr das hört, habt ihr nicht mal mehr eine Woche Zeit, um uns live in Stuttgart zu treffen.
Ja, denn wir sind beide am Samstag des ersten CMT-Wochenendes. Da findet nämlich die Fahrrad- und Wanderreisen statt an diesem Samstag im Erlebniskino zu sehen, zu treffen und vielleicht auch später am GPS-Forumstand.
So ist es, genau. Also ich bin nur am Samstag da, du bist, glaube ich, alle 3 Tage da, ne?
Genau. Also vom Samstag bis zum Sonntag und Montag. Und ja, wer uns beide zusammentreffen will, der soll am besten einfach am Samstag um 11 Uhr zur Halle 9 kommen. Dort gibt es also am Samstag um 11 Uhr gibt es im Erlebniskino in Halle 9 einen Vortrag. Und da werden wir beide dann auch zugegen sein.
So ist es, genau. Die nächste Messe musst du dann alleine ohne meine Unterstützung machen. Wo kann
Jo.
man dich da dann treffen?
Da werden wir auf der Rad Hamburg sein, also in Hamburg wieder auf einer Tourismusmesse vom 6. bis 9. Februar. Und danach sind wir dann auf der Messe Essen. Da bin ich allerdings alleine auf der Bühne des Showtrucks und werde das gesamte Bühnenprogramm der Fahrradessen moderieren. Auch da gibt es ganz spannende Vorträge. Und ja, da seid ihr herzlich willkommen, liebe Hörer.
Genau. Mich gibt es dann in ungewohnter Umgebung zu erleben, und zwar am 9. März in Siegburg, also im Rheinland, auf der ADFC Fahrradmesse.
Ja, das wird ganz spannend sein. Hoffentlich kommst du da heil raus.
Wieso? Fasching ist doch rum.
Genau, wenn du das sagst, kommst du eben nicht heraus.
Okay.
Gut, jetzt müssen wir unsere Hörer nicht fragen, ob es jetzt Karneval oder Fasching ist, sondern wir haben ein schönes Bonbon, nämlich es gibt ein paar Freikarten, es gibt Codes, die wir euch schicken können, wenn ihr uns eine E-Mail schickt. Und diese Codes sind Tagestickets, sie können eingelöst werden für jeweils ein Tagesticket und zwar zur Fahrrad- und Wanderreisen jetzt in Stuttgart, also zum Wochenende vom 18. bis zum 20. Januar.
17 bis 19, wenn ich dich korrigieren darf.
17 bis 19, du weißt wieder alles besser, ja.
Ich habe den Kalender vor mir.
Okay, wunderbar.
Genau, also um es kurz zu machen, schreibt dem Thomas eine E-Mail oder sollen sie an unsere
An unsere Podcast-Adresse.
Podcast-Adresse info@navionair.de. Eine Mail, bis wann müssen die Mails da sein, um in die Verlosung zu kommen?
Bis zum Montagabend.
Also nur
Einschließlich
für
Montag,
den
jetzt.
kompletten Montag, sprich, du magst am Dienstag früh, magst du die Lostrommel an. Und insofern ist es dann eine gute Gelegenheit für unsere treuen Stammhörer, die gleich am Anfang hören, hier eine Freikarte abzuräumen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von Episode 90. Wir sehen uns dann live nächste Woche und schauen mal, was wir dann für ein Thema für die Episode 91 hinkriegen.
Ja, und nehmen gerne noch Hinweise und Ideen unserer Hörer mit. Wir freuen uns auf euch. Matthias, wir sehen uns auch mal wieder. Und deswegen alles Gute und demnächst mal wieder face to face.
So machen wir das in diesem Sinne. Ciao, Servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.